Auf ins Ungewisse. Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
Führungskräfte haben es nicht leicht. Und in unserer zunehmend komplexen und immer weniger vorhersehbaren Welt wird ihr Leben leider auch nicht leichter. Wir wissen das und helfen gern. In dieser Staffel von Auf ins Ungewisse zeigen wir anhand ganz konkreter Probleme aus dem Führungsalltag, warum Improvisieren eine essentielle Führungsqualität ist. Für eine agile Haltung, erhöhte Wertschöpfung und mehr Spaß. Hallo Dirk.
Hallo Axel.
Heute sprechen wir im Podcast über ein Thema, das ja in aller Munde ist, ein großes Thema. Wir widmen uns ja gerne den großen Themen der Welt. Es geht um Veränderungen, also known as change oder Transformation. Und da wird ja gerade von Führungskräften einiges erwartet, wenn es um dieses Thema Veränderung in Organisationen geht. Mir selber ist da in der Vorbereitung so eine Geschichte eingefallen, die mir vor ein paar Jahren passiert ist. Da war ich in einem Unternehmen, hatte da Kontakt mit einer HR-Kollegin und habe sie so gefragt, wie so alles läuft. Und dann sagte sie, ja, oh Axel, wir sind ja gerade mitten im Change. Und diese Antwort, ist auch Jahre später, die fällt mir immer ein zum Thema Change, weil da so viel drinsteckt. Ehrlich gesagt auch viel Quatsch so aus meiner Sicht. Aber diese Aussage, ne, wie geht's? Oh, wir sind mitten im Change, steht für mich auch so ein bisschen für Veränderung, ist einfach ein Thema, was so permanent auf der Agenda ist. Und darum haben wir es heute auch auf unsere Agenda gesetzt.
Ja, das stimmt. Und da wabert ja manchmal dann so ein bisschen oder es gibt manchmal so bestimmte Sätze dazu. Also das ist ja auch der Titel unserer Folge. Also meine Mitarbeiter, meine Mitarbeiterinnen, die wollen kein Change oder die wollen keine Veränderung. Und das wollen wir uns ein bisschen genauer angucken heute. Was denn da eigentlich so passiert bei diesen Veränderungsprozessen? Und also ich aus meiner Coaching-Praxis ist mir auch in der Vorbereitung ein Klient eingefallen, der mir erzählt hat, dass er in den letzten 4 Jahren in dem Unternehmen, in dem er arbeitet, 4 Jahre 3 Change-Prozesse einmal ausgegliedert aus dem Mutterunternehmen, dann wieder eingegliedert, zwischendurch noch einmal umstrukturiert. Und das ist wirklich, man muss sich wirklich vorstellen, das ist, also man sagt zum Beispiel in der Psychologie, sowas wie ein Umzug ist ein kritisches Lebensereignis. Und so eine Umstrukturierung, so eine grundsätzliche Umstrukturierung macht einfach wirklich was mit den Menschen, mit den Mitarbeiterinnen. Vor allen Dingen, wenn das dann nach einem Jahr oder so einfach wieder in eine ganz andere Richtung gemacht wird. Weil, und das ist auch gerade ein, glaube ich, relativ angesagter Begriff im Management, die psychologische Sicherheit. Ja, damit Menschen gut arbeiten können, brauchen sie psychologische Sicherheit. Und bei diesem Klienten zum Beispiel, im dritten Change-Prozess konnte der einfach irgendwann nicht mehr. Also er ist wirklich krank geworden darüber. Das heißt, es klingt auch immer so, ja toll, Change, Veränderung, alles super und so. Aber das ist nicht harmlos oder trivial. Und deswegen muss man schon genau überlegen, wie macht man das eigentlich vernünftig?
Ja, es gibt ja auch viel so, wir sprechen ja auch manchmal so von Business-Folklore um dieses Thema Veränderung. The only constant is change, fällt mir dazu noch ein. Und dann rühmen wir uns alle, dass wir doch irgendwie das total cool finden, wie sich immer alles so rasant verändert. Und ja, wir werden uns heute natürlich auch so ein bisschen damit beschäftigen, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, was macht das mit den Menschen? Wie kann man damit umgehen? Was bedeutet Veränderung überhaupt? Wie kann man als Führungskraft mit sich selber und dann auch eben den Mitarbeitenden umgehen? Und in diesem Satz auch, ne, the only constant is change, steckt auch für mich sowas drin, wo wir wieder die Haltung der Improvisation gut anwenden können. Denn im Grunde ist es ja so, das stimmt, das Leben ist ständige Veränderung, nichts bleibt gleich, auch nicht von einem Tag auf den anderen, und wenn sich nur das Wetter ändert, ist es schon eine Veränderung. Und wir sagen ja, wer die Prinzipien, die Grundhaltung der Improvisation beherzigt und beherrscht, für den ist Veränderung gar kein Thema. Insofern, dass Veränderung zwar da ist, aber dass es im Grunde genommen sowas Normales ist wie Atmen. Veränderung, Überraschung. Man akzeptiert, dass die normal sind, dass sie dazugehören zum Leben und natürlich dann eben auch zum Berufsleben. Und dass es eben ein ständiges Anpassen und flexibles Reagieren verlangt. Heute wird man vielleicht sagen, sozusagen, ja, das ist Agilität und die Bedingungen sind einfach komplex, die dynamische Prozesse, wir sind dynamischen Prozessen unterworfen. Aber letztlich ist es einfach immer Improvisation und man muss sich einfach auch vergegenwärtigen, wir machen das ohnehin schon ständig. Ich habe gerade eben gesagt, wenn sich das Wetter ändert und man stellt fest, es regnet, dann reagiert man da drauf. Dann sagt man ja nicht, oh, hier hat sich was geändert, ich muss jetzt einen Change-Prozess anstoßen.
Ja, das stimmt. Und wenn das, und man sagt eigentlich auch nicht im Alltagsleben, oh, ich muss jetzt meine Improvisationsskills anwenden.
Genau.
Das machen wir permanent. Ja, das sind immer so Hochwertwörter, die es manchmal aber einfach so auch abgehoben klingen lassen. Und eigentlich ist das permanent das, was passiert, was wir auch automatisch machen, was wir auch können. Da steckt aber eben auch drin sowas wie, also Change heißt einfach, die Welt ist lebendig, das Unternehmen ist lebendig. Das kann ich aber in dem Sinne nicht managen. Mhm. Dafür ist es wieder zu komplex, so ein System. Was ich machen kann, und dann kommen wir ein bisschen zu dem, was ist denn jetzt überhaupt möglich tatsächlich. Man kann, wir können Impulse setzen und dann beobachten, was passiert. Und wenn wir es beobachtet haben, können wir einen neuen Impuls setzen. Und das Problem bei diesen, bei Change-Prozessen, wie die oft durchgeführt werden, ist, die werden am Reißbrett geplant. Dann reißt der Kontakt zur Realität relativ schnell ab, aber das merkt dann keiner so richtig oder es wird ignoriert. Und wir haben ja in der Improvisation diesen Grundsatz, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht im Podcast, Trust the Process. Und ich würde es gerne heute einfach nochmal anders übersetzen oder ein anderes Beispiel nehmen. Nämlich, wenn man das Bild der Führungskraft als Gärtner, Gärtnerin mal nimmt. Ja, also ich kann säen, ich kann düngen. Ich kann wässern, ich kann schauen, welche Pflanzen ergänzen sich oder behindern sich gegenseitig. Letztlich kann ich aber nur die Rahmenbedingungen schaffen. Wachsen und gedeihen müssen die Pflanzen selber. Ich kann einen Garten nicht kontrollieren, das ist müßig.
Jetzt habe ich keinen Garten, ich bin kein Gärtner sozusagen im echten Leben, aber ich glaube, wenn man einen Garten hat, dann plant man den doch schon und man weiß doch irgendwie, also da steckt schon viel Planung drin und doch auch eine gewisse Vorhersehbarkeit. Also wenn ich irgendwie Tulpensamen einpflanze, dann kommen normalerweise auch Tulpen dabei raus und die wachsen in einer bestimmten Geschwindigkeit. Also das ist ja doch irgendwie planbar.
Genau, also natürlich macht man macht einen Plan. Übrigens, dass der Klugscheißer in mir muss das jetzt sagen, Tulpenzwiebeln. Tulpen haben keine Samen. Ja, ja.
Daran merkt man, wie nah ich an der Natur bin.
Genau. Mhm. Ja, aber ne, also es gibt natürlich unterschiedliche Arten von Gärten. Ich habe zum Beispiel einen Kräuter- und Gemüsegarten. Ich bin für alles zuständig, was man essen kann bei uns im Garten. Und da, es gibt einfach bestimmte Sachen. Ich habe relativ häufig hier in Norddeutschland versucht, Tomaten anzubauen, hat nicht geklappt. Jetzt bin ich auf Grünkohl umgestiegen. Das klappt einigermaßen, aber dann wird der Grünkohl wieder von irgendeinem Schädling befallen. Dann muss ich diese Raupen absammeln und so weiter. Und alles ist die ganze Zeit in Veränderung. Das heißt, ich mache einen Plan, aber das lebt halt alles. Das sind organische, das sind Pflanzen. Und tatsächlich ist mir eben nochmal bei dem Beispiel Kontrolle eingefallen. Das passiert ja tatsächlich in deutschen Gärten ganz oft. Und das ist gerade erst, glaube ich, verboten worden in vielen Bundesländern. Weil wenn du Kontrolle haben willst, musst du in den Baumarkt gehen, dir diese schwarzen Steine kaufen und den Garten damit zuschütten. Und das machen da wirklich viele Menschen, weil sie das nicht ertragen, dass das unkontrollierbar ist ansonsten, was da passiert. Mhm. Ein letztes Beispiel noch, damit es hier keine Gartensendung wird. Wir haben ein sogenanntes Unkraut, was bei uns überall rauskommt im Garten. Und ich hasse das oder ich habe das gehasst. Giersch. Und dann kam eine Freundin vorbei und hat gesagt, oh, ihr habt überall Giersch. Wusstet ihr, dass man da super Suppen und Salate draus machen kann? Das ist ein Würzkraut. Und seitdem habe ich ein anderes Verhältnis dazu. Das ist genau wie mit Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, die bestimmte Eigenschaften haben, da mit Wertschätzung drauf zu gucken und einfach zu sehen, zu gucken, okay, wofür ist das gut? Wie können wir das nutzen in der Organisation? Ja, das ist sozusagen dann die Parallele zum Garten und zum organischen Wachstum und zur Veränderung.
Mhm. Finde ich ein super Bild, sehr überzeugend, weil ich habe gerade über diesen Begriff der intrinsischen Motivation nachgedacht. Und dass man ja manchmal als Führungskraft versucht, na, Thema heute ist ja sozusagen, wie bringe ich meine Leute dazu, dass die da die Veränderung mitmachen oder dass die das vorantreiben, und ja, ich glaube, die haben da gar keine Lust zu. Und das ist so ein bisschen so eine Aussage wie, ich glaube, meine Tomaten haben keine Lust zu wachsen, das sind doofe Tomaten. Dieser Blick, ne, intrinsische Motivation, der Begriff birgt ja schon in sich, dass man da von außen nur sehr, sehr bedingt darauf Einfluss nehmen kann, ne, um im Bild zu bleiben, man kann sozusagen der Tomate schlecht befehlen, dass die wachsen soll.
Man kann das schon machen, aber es nützt halt nichts.
Ja, ja, man kann sie vielleicht mit klassischer Musik noch bespielen und natürlich wässern etc., aber wir benutzen diesen Begriff oft, ohne uns so bewusst zu machen, was das eigentlich genau bedeutet und was wir wirklich beeinflussen können. Und wir haben eben nur, in Anführungszeichen, aber das ist schon relativ viel, die Möglichkeit, Mitarbeitende so agieren zu lassen, dass ihre intrinsische Motivation und das, was sie tun und das, was dann auch dem gemeinsam definierten Ziel nützt, in Einklang gebracht werden. Und das ist gar nicht so einfach. Also da muss man als Führungskraft schon möglichst bewusst auch drüber nachdenken. Und du hast eben auch dieses Beispiel mit dem Giersch, fand ich auch sehr gut, weil man hat eben auch im Team vielleicht Leute, wo man erstmal so einen skeptischen Blick drauf hat, wo man einfach sagt, ja, das passt, die passen hier irgendwie nicht so rein, das stört irgendwie, da habe ich mir was anderes vorgestellt, ich will doch hier folgende Veränderung erreichen, die machen da gar nicht so richtig mit.
Ja, gerade wenn die anders sind als wir selber, ne?
Ganz genau.
Das ist ja besonders schwer.
Ganz genau. Wir wollen natürlich irgendwie instinktiv am liebsten nur Leute haben, die alle so sind wie wir selbst. Weil dann läuft's, die stimmen einem immer zu und die machen immer auch automatisch schon das, was man sowieso auch schon gemacht hätte. Das ist natürlich auf den ersten Blick ein Traum. Geht mir auch selber immer so. Ich muss mir wirklich immer selber bewusst machen, den speziellen Wert, den auch solche Teammitglieder haben, weil es diese ja quasi konservativen auch braucht, um in einer Entscheidungsfindung so eine gesunde Mischung aus unterschiedlichen Haltungen zu haben. Denn im Bewahren, im sozusagen einer gewissen Skepsis, ich will gar nicht sagen einer Weigerung, aber einer gewissen Skepsis gegenüber Veränderungen, steckt ja auch eine Wertschätzung für das drin, was schon da ist. Und das sind ja oft gute Sachen. Also diese Veränderungsgeilheit, die man manchmal so spürt in bestimmten Beratungsszenarien, sage ich mal, oder Betrachtungen von Prozessen, das ist schon auch okay, die Sachen dann zu hinterfragen und zu sagen, aber pass auf, das, was wir hier vorher gemacht haben, da waren doch auch gute Sachen dabei.
Ja, und das ist auch aus der systemischen Arbeit, also wenn man sowas wie Organisationsaufstellungen oder so sich mal anschaut. Also mir fällt gerade ein, was ein Kollege von mir mal gesagt hat, er sagt, Organisationsaufstellungen findet er langweilig, weil er kommt sowieso immer bei raus, dass man halt das, was da ist, würdigen muss. Ja, das ist halt so. Das macht es ein bisschen, vielleicht ein bisschen wenig überraschend, aber es wird halt trotzdem ganz oft vergessen, dieses mit einer Haltung da reinzugehen, das ist alles Schrott hier, was ihr bis jetzt gemacht habt, und ich zeige euch jetzt mal, wie es richtig geht, ist erstens mal dumm und zweitens falsch, die konservativen Anteile zu würdigen. Ist erstmal ein Akt des Selbstschutzes, weil die lassen dich sonst einfach verhungern, ja, und blocken das einfach, und das können die oft auch. Es geht wirklich eher darum zu gucken, okay, was ist eine sinnvolle Veränderung, lass uns das ausprobieren, und wenn es nicht besser ist als das Alte, dann kehren wir zum Alten zurück.
Du hast es gerade eben auch schon angesprochen, dieser, na, so, wir müssen jetzt hier irgendwie Folgendes machen, wir müssen jetzt hier irgendwie digitalisieren. Das ist oft so, aber wenn man sich überlegt, gerade auch als Führungskraft, wie kann ich denn sozusagen Veränderungen gestalten, begleiten, da irgendwie Einfluss drauf nehmen, ist es eben auch ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, was kann ich denn überhaupt entscheiden? Worauf habe ich überhaupt wirklich Einfluss und was ist jenseits meiner Kontrolle? Ne, oft werden dann so Statements gesagt, wir müssen digitaler sein, wir müssen schneller werden, wir müssen ab jetzt noch viel kundenorientierter sein. Und das wird dann gerne irgendwo erstmal hingeschrieben. Das ändert natürlich erstmal gar nichts. Das ist erstmal nur ein Wunsch. Und die Frage, was kann ich wirklich beeinflussen, ist oft sehr, die Antworten sind dann oft sehr profan. Ich kann Budget anders verteilen, wenn ich Budgetverantwortung habe. Ich kann überlegen, welche Mitarbeitenden ich für welche Aufgaben einsetzen möchte, welchen Personalschlüssel ich dafür mache, wie auch ganz banale Sachen, wie sitzen die Leute miteinander oder welche Meetings haben wir, diese ganz alltäglichen Dinge. Darauf habe ich direkten Einfluss. Ich kann aber nicht sagen, oder es bringt nichts, wenn ich sage, wir müssen mehr Folgendes sein. Gerade Digitalisierung ist da ein sehr gutes Beispiel. Beispielsweise in der Verwaltung, jetzt auch merkt man ja in der Corona-Krise, da wird immer gesagt, ja, das muss alles irgendwie digitaler werden und wir benutzen ja noch Faxgeräte und so in den Gesundheitsämtern. Das ist alles ganz schlimm, ist es auch. Aber was dann tatsächlich gemacht wird, sind oft so symbolische Aktionen, dass es dann eine Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung gibt, die auf irgendwie Kongressen spricht. Dann wird ein Innovation Council wurde gegründet. Das ist alles sehr öffentlichkeitswirksam. Aber die Frage ist ja wirklich, sind dadurch irgendwie entscheidende Veränderungen entstanden? Sind die Faxgeräte jetzt weg? Und daran misst sich natürlich das, worauf man wirklich Einfluss hat im Bereich der Veränderung.
Ich habe da wirklich aus meiner eigenen beruflichen Praxis ein Beispiel bei Digitalisierung. Ich habe mal auf einem Kongress einen Vortrag über die Digitalisierung der deutschen Schulen gehalten. Und da wurden Milliarden halt für Digitalmittel zur Verfügung gestellt. Und in den Schulen, wenn man in die Schulen gegangen ist, die hatten kein funktionierendes WLAN. Ja, wobei dann, ne, also wenn man kein WLAN hat, ist der Rest erstmal hinfällig. Oder es waren solche Sachen wie, es gab keinen technischen Support oder es war nicht klar, wer eigentlich dann kommt, wenn was nicht funktioniert mit so einem digitalen Whiteboard oder so. Aber es wurde gesagt, wenn ein digitales Board angeschafft wird, muss die grüne klassische Tafel muss weg. Es kann nicht beides geben. So, und dann haben die Lehrerinnen halt zum Teil gesagt, naja, aber das fällt halt dauernd aus, dieses digitale Ding. Da will ich lieber meine Tafel behalten und solche Sachen. Und davon abgesehen haben ungefähr alle gesagt, wir haben totalen Lehrermangel. Ja, und ich habe ein Problem mit Aggressionen auf dem Schulhof. Ich kriege nicht mal meinen Alltag organisiert. Ich habe nicht genug Sozialarbeiter in der Schule. Was interessiert mich denn jetzt gerade Digitalisierung? Ich habe wirklich andere Sorgen. Na, und da tatsächlich erstmal da anzusetzen bei den Themen, die die Menschen wirklich beschäftigen. Da sind die auch sicherlich intrinsisch motiviert, da mitzuarbeiten, aber ihnen zu sagen, hey, du musst dich jetzt mit iPads beschäftigen und die wissen aber, ja, aber ohne WLAN ist es sinnlos, ist einfach an der Realität vorbei. Und da gefällt mir zum Beispiel, das habe ich jetzt neulich in einem Newsletter von Mark Poppenborg gelesen, der gesagt hat, sinnvoller Change sind minimal invasive Interventionen. Mhm. Ja, das ist einen kleinen Impuls setzen, und dann gucken, was passiert und dann den nächsten Impuls setzen. Das ist preiswerter, es ist schneller und es ist oft näher an dem, was die Mitarbeiterinnen auch einfach brauchen.
Ja, und dann steckt ja da noch drin, wenn ich diese Impulse gesetzt habe, die Umsetzung, und das passt sehr gut zu dem Beispiel aus den Schulen, was du gerade gebracht hast, die Umsetzung letztlich auch den Expertinnen und Experten vor Ort zu überlassen. Ich glaube, was in dem Kontext von Veränderungen auch noch eine große Rolle spielt, ist, das haben wir eingangs, habe ich das auch schon gesagt, das ist so ein Dauerthema, auch mit vielen Buzzwords versehen. Und meine Erfahrung auch bei mir selber ist immer, dass wenn dieses Thema Veränderung, wir ja auch schon gesagt haben, was einfach quasi schon fast synonym ist, einfach mit Leben, ist einfach ganz normal. Aber wenn wir das, wie das finde ich heute oft passiert, aufladen mit so einer Größe. Für mich immer so dieses Beispiel, dann wird von der VUCA-Welt, ich kriege die Abkürzung gerade nicht zusammen, aber da geht es um, die Welt wird immer mehr von Geschwindigkeit, Unsicherheit, Ambiguität dominiert, alles wird schwieriger, wir müssen immer mehr machen, immer andere Sachen machen, immer flexibler sein. Da wird ein wahnsinniger Druck auch aufgebaut, der ganz natürlicherweise aus meiner Sicht bei den Leuten erstmal Angst auslöst. Und wenn das erstmal passiert ist, ist es viel, viel schwieriger, also erstmal sozusagen den Leuten das vor Augen zu halten, so hier, das ist alles ganz, ganz schlimm, aber hey, seht's doch mal positiv, wir machen jetzt hier Change und das wird jetzt alles super. Und in dem Moment, in dem ersten Teil, wo ich den Leuten erstmal Angst gemacht habe, habe ich die erstmal verloren. Dann sind die erstmal mit ihren Ängsten beschäftigt, verständlicherweise. Und den Switch, der dann auf so einer sehr rationalen Ebene erfolgen soll, hey, aber siehst doch mal positiv und mach doch mal mit und sei Teil von der Veränderung, ist das nicht toll? Der fällt dann wahnsinnig schwer. Also da plädiere ich wirklich dafür, dieses Thema Veränderung von diesem Sockel runterzuholen, wo das so ein bisschen angebetet wird manchmal, aber eben auch sowas Bedrohliches bekommt, einfach zu sagen, das ist einfach normal und wir machen das ganz normal und wir entwickeln eine Haltung dazu, oder ja, wir versuchen Einfluss drauf zu nehmen, dass eine Haltung möglich wird bei Mitarbeitenden, die dem einfach mit einer gewissen Lockerheit letztlich auch entgegentritt.
Ja, finde ich ein super Bild. Ich habe gerade noch so gedacht, wenn ich mir vorstelle, so gerade heutzutage, ne, also Eltern, die ganze Zeit, es ist ein einziges Managen von Unvorhersehbarem. Dann ist wieder irgendwie in der Kita was und dann ist da was und dann ist auf dem Job was und dann ist was mit ihren eigenen Eltern und so weiter. Das ist ein permanenter Umgang mit Veränderungen und mit Flexibilität und mit Umplanen und denen dann irgendwie zu sagen, ja, also das, ne, wie gesagt, so die VUCA-Welt und ihr müsst alle das richtige Mindset haben und all so ein Krempel und so weiter, ne? Die machen das die ganze Zeit. Mhm. Es würde reichen, die Menschen einfach daran zu erinnern, dass sie das, und das machen wir in unseren Seminaren oder Workshops auch, einfach daran zu erinnern, dass sie das die ganze Zeit machen. Die sind die ganze Zeit im Change, auch im privaten Leben, und die haben diese Kompetenzen. Das ist ja nichts, was man irgendwie als Fremdsprache lernen muss, sondern wir machen das alle permanent. Ja, und ich plädiere da immer für einfach mehr Bodenständigkeit.
Ich finde das, was du gerade gesagt hast mit Eltern, das habe ich eine sehr hohe Resonanz für, selber als Vater natürlich, aber finde es auch interessant, dass da manchmal so ein Unterschied gemacht wird, ne, während sozusagen im Arbeitskontext quasi die Lust auf Veränderung und Agilität gepriesen wird. Wenn du dann aber beispielsweise als Vater oder Mutter sagst so, oh, ich habe hier gerade einen Notfall in der Kita oder in der Schule oder mein Kind ist krank oder sowas, das ist dann oft eher problematisch. Da wird sozusagen genau das Gegenteil vermittelt von dem, was du vielleicht von deinen Mitarbeitenden erwartest in einem Business-Kontext.
Das ist wirklich total schräg, das stimmt, ja.
Ja. Zum Abschluss habe ich mich gefragt, wie machen wir das selber? Wie, ne, wir gucken ja, man checkt ja immer mal selber so gerne, lebt man auch nach dem, was man da so predigt? Wie machst du das, wenn du mit einer Veränderung zu tun hast, auf die du so gerade gar keine Lust hast?
Ja, ich finde es wirklich lustig. Ich spiele seit 10 Jahren Impro-Theater, ne? Wir machen diese Workshops, wir machen diesen Podcast und so weiter. Und aber aus meinem limbischen System heraus oder auf einer emotionalen Ebene finde ich ganz oft Veränderungen erstmal total doof. Und ich muss mich wirklich dann bewusst dran erinnern, nee, Moment mal, das ist einfach Teil von Lebendigkeit. Es geht um Improvisieren. Aber ich kann total nachvollziehen, es geht ja vielen Menschen so, dieses, oh nee, nicht schon wieder was Neues. Ich will jetzt einfach mal, dass es ruhig ist oder verlässlich oder sonst irgendwas. Das ist einfach Teil von unserem, das ist auch diese Sicherheit, die wir einfach brauchen. So, das heißt, also ich befinde mich da permanent im Lernprozess immer noch nach all den Jahren.
Das geht mir genauso. Ich bin gerade so, was so Änderungen in der Wohnung angeht, Anschaffungen und sowas, da bin ich immer ganz dankbar, dass meine Frau da die Treiberin der Veränderungen ist. Und ich bin da meistens der Bremser und habe mir inzwischen angewöhnt, ganz devot zu denken, sie hat eigentlich immer recht. Also immer, wenn sie sagt, wir brauchen Folgendes, und ich denke, ja, das brauchen wir doch nicht. Und das wird dann aber irgendwann trotzdem angeschafft, dann denke ich nachher, mein Gott, das hätten wir besser auch ein Jahr früher gemacht. Das war genau richtig. Also,
ja, schön. Ja. Das ist bei uns genau umgekehrt. Also bei uns, ich will immer irgendwelche Sachen kaufen, und meine Frau sagt dann immer, nein, nicht noch ein Küchengerät. Und dann denke ich, naja, okay.
Siehst du, aber dann hat sie die Rolle der Konservativen, die guten Dinge bewahrt.
Ich weiß das zu würdigen.
Sehr gut. Das ist doch schön. So viel zum Thema Veränderung für heute. Es begleitet uns natürlich weiter auch in den nächsten Folgen, weil es einfach dazugehört, wie wir heute wieder festgestellt haben. Und ja, wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal dabei sind. Bis dahin.
Bis dahin.
Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.